Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
So, ich drehe einfach mal alles um und fange an mit der 149. Folge Computer Club 2. Und dazu begrüße ich alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Und jetzt warte ich auf Wolfgang Rudolph, was der zu sagen hat.
Du hast gesagt, du drehst alles um. Also werde ich jetzt niemanden begrüßen, sondern sagen, ich schließe mich an. Ich habe auch alles umgedreht.
Gut. Wir haben eine interessante Sendung vorbereitet. Heinz Schmitz ist wieder bei uns im Studio. Und es geht um ein Dauerbrenner-Thema, kann man schon sagen. Datenklau im Internet. Das wird uns auch noch lange, lange begleiten. Denn das wird eigentlich immer schlimmer, was man da so hört, was da so alles passieren
kann. Und dann kommt noch Peter Welchering in die Telefonleitung und wird uns etwas über einen Referentenentwurf im BSI, einen Umbau, erklären. Das ist auch so eine Sache, da muss man Augen und Ohren spitzen und aufpassen, was daraus wird.
Ja, beginnen wir mit Heinz Schmitz, Datenklau im Internet. Was ist denn da jetzt schon wieder passiert?
Es ist ein, wie du schon sagtest, ein Dauerbrenner. Die Wissenschaftler an der Uni Mannheim haben das mal ein bisschen versucht zu untersuchen, und zwar April bis Oktober 2008, und haben dann Keylogger untersucht. Also das sind ja diese kleinen Programme, die untergeschoben werden, die Tastatur Anschläge mitschneiden und dann an den Autor zurücksenden.
Passwörter und
Passwörter und Kontodaten.
Also alles, was man über die Tastatur eintippt. Jeden Tastendruck.
Jeder Tastendruck wird aufgezeichnet. Wobei die mittlerweile so intelligent sind, dass die dann auch schon sehen, welche Webseite aufgerufen ist und dann wirklich nur Zugangsdaten zu Konten oder Passwörter schicken.
Hast du ein Programm für mich dabei?
Im Moment nicht.
Hast du selbst eins?
Nein. Ich hoffe nicht, dass auf meinem Rechner keins drauf ist.
Ist es eigentlich, ist auch verboten, ne, sowas zu haben?
Ja, es ist kriminell.
Ist kriminell.
Ja, und jetzt haben die sich jedenfalls mal ein paar Keylogger, zwar nur zwei von den großen 7 Familien untersucht und haben dabei im Internet 170.000 Daten von 170.000 Opfern gefunden. Und zwar Kontodaten.
Was? 170.000?
Opfer, ja. Mit Kontodaten, mit Adressen, mit allem drum und dran. Und die sind nur über Keylogger. Die Autoren machen es mittlerweile so, früher wurden denn die Informationen direkt an die zurückgeschickt. Heute nehmen die sogenannte Drop Zones. Das sind Server, die irgendwo im Netz stehen. An die melden die Keylogger die Eingaben, die sie abfangen. Und anonym können denn die Autoren auf diese Drop Zones zugreifen und die Daten holen.
Ist dann quasi kaum noch zurückzuverfolgen.
Ja. Das ist der Sinn der Sache. Ne? Denn wenn man direkt an eine IP-Adresse schickt, dann kann man den ja nachverfolgen und dann eben haftbar machen, weil es strafrechtlich ist.
Hm. Dieser Keylogger, wie kommt denn der auf die Rechner?
Durch schlechte Sicherheit. Fehlen nicht installierte Patches, kein Virenscanner drauf, irgendwie sowas. Man geht auf eine Webseite, wo die als gefährlich eingestuft ist, eventuell schon, wo die denn sind. Da
also
muss man
so,
gar nicht
so gut, wie jedes andere Schadprogramm, Virus, ja. Würmer oder ähnliche
Sachen. Die werden meist über Trojaner kommen, die mit irgendwo rein. Und wenn die einmal da sind, die sind auch mittlerweile so gut versteckt, dass man die, wenn die einmal drauf sind, gar nicht mehr entdeckt.
Das heißt, mit so Antivirenprogrammen, die sind nicht gleichzeitig Anti-Keylogger-Programme?
Das kommt auch an, welchem Algorithmus die fahren. Es gibt welche, die proaktiv das machen. Das heißt, die gucken sich alle Files, die auf dem Rechner sind, an und lassen in der Sandbox laufen. Und gucken, wenn dann irgendwie eine Registry passiert oder wenn die direkt versuchen, sich nach außen zu verbinden, dass sie die als schadhaft einstufen. Der Nachteil bei diesen Programmen ist, dass sie sehr viel Rechnerenergie fressen. Mhm. Einfach, weil die alles Mögliche nachprüfen müssen. Die besten Sachen, das abzufangen, ist direkt beim Eingang. Dass man alle den eingehenden Verkehr, egal ist ob E-Mail oder Internet, dass man den durch einen guten Virenscanner laufen lässt, der die dann meist erkennt.
Na gut, aber ich glaube, das ist ja 100% geht nicht, gibt es nicht. Und Nein. Man muss ja doch nochmal gucken, ist vielleicht bei mir so ein Ding auf meinem Rechner drauf? Wie mache ich es denn?
Wenn man es wirklich sicher haben will, Betriebssystem neu installieren.
Jeden Tag? Jede Woche?
Nein, man muss einfach darauf vertrauen, dass die Virenscanner, die man hat, aktuell sind. Und man muss auch die Patches, die jeden Monat kommen, installieren. Wobei ja gerade auch diese Patch-Days sehr beliebt sind bei Virenautoren. Im Prinzip kriegen die ja da eine Vorlage für die Schwachstellen im Betriebssystem. Mhm. Und wenn man die jetzt, das machen die übrigens auch, die sehen sich die Patches an, gucken, was geändert worden ist und versuchen zu analysieren, was die Schwachstelle ist. Und schreiben dann direkt Viren oder Trojaner, die genau in diese Schwachstelle reinpassen. Genau wissend, dass die meisten Leute sehr nachlässig sind mit den Updates. Und damit im Prinzip ihren Rechner aufmachen für ihre Schadprogramme. Und dann haben sie eben ihren Keylogger.
Mhm. Ich lese gerade hier eine Zahl. Die Anzahl neuer Malware stieg 2008 im Vergleich zu 2007 um 570%.
Das ist ein Anstieg.
Von G-Data, die haben das veröffentlicht.
Ja, es sind 894.000 oder fast 895.000 neue Schädlinge aufgetaucht. Das sind nicht alles ganz neu geschriebene Viren. Da muss man ein bisschen.
Gut,
man nimmt eine Virenfamilie und die wird dann in verschiedenen Variationen immer rausgebracht, in hunderten von Variationen, ganz schnell immer auf den Markt geschmissen, damit die möglichst von den Virenprogrammen nicht so schnell erkannt werden. Mhm. Denn diese Pattern-Vergleich, auf dem der übliche Virenscanner basiert, der guckt sich dann den Virus oder das Programm an, und wenn eben das Pattern noch nicht drin ist, weil er eben verändert worden ist, dann kann er schon mal mit unterstüpfen. Da hoffen die drauf. Und so kommen auch diese hohen Raten zustande, dass die Keylogger da sind.
Und dann gibt's hier noch eine Zahl, die sollte sich jeder merken. Dabei zielen die Angriffe in 99,2% der Fälle auf Windows.
Ja. Weil die am verbreitetsten sind.
Das wäre also eine Lösung, woanders hinzugehen.
Wo sind denn 0,8%? Wo gehen die denn hin?
Die verteilen sich zwischen Linux und Apple.
Ja, oder Keylogger für Linux?
Müsste auch möglich sein. Mhm. So wie Linux gebaut ist, kann man Keylogger in jedes Betriebssystem einbauen.
Mhm.
Das ist ja wie ein Dienst, wird er installiert. Und die Tastaturanschläge.
Dann muss er die Rechte erstmal haben dafür.
Ja, ja, sicher. Ja. Gut, auch die sind auch zu kriegen.
Nee, bei mir nicht. Du kriegst keine Rechte von mir. Aber was mir da so ganz blödsinnig einfällt, also wirklich nur blöd gesponnen, wenn Microsoft jetzt wirklich so einen Patch Day ankündigt und die Probleme und die Lücken, die behoben werden sollen, damit auch offenlegt, ist das dann nicht jedes Mal eine Freude für die Leute, die Schadsoftware?
Ja, das ist jedes Mal ein Festtag für die.
Und wenn die anderen...
Kurz Stunden hinterher sind die schon mit neuen Viren draußen.
Bezahlen die was dafür an Microsoft? Ich ziehe die Frage zurück.
Ich meine, wir machen uns jetzt darüber lustig. Man muss mal den wirtschaftlichen Schaden, der dahinter steht. Es wird also die McAfee hat das mal untersucht und die schätzen, dass der Schaden weltweit pro Jahr $1 Billion ist, der dadurch angerichtet wird. Das sind einfach Sachen. A, Konten, die leer geräumt werden. B, ist es geistiges Eigentum, das geklaut wird. Es sind Angebote, die geklaut werden, also im Wirtschaftsbereich. Es sind vertrauliche Daten. Und allein $600 Millionen zahlen die Firmen im Jahr, um die Schäden, die aufgetreten sind, oder die Lücken, die aufgetreten sind, wieder zu beheben. Das ist also nichts einfach lustig, sondern es geht um einen riesen Wirtschaftsfaktor.
Und tot zu reden nicht. Denn es gibt ja kaum jemand zu, dass er zu stark belastet wurde.
Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr hoch. Ja. Also bekannt ist ungefähr 4,8 Milliarden Dollar, die veröffentlicht worden sind.
Ist das eigentlich, brauchen wir eine andere Philosophie in der Software, im Betriebssystem, in Anwendungsprogrammen? Denn wenn ich mir vorstelle, dass man Hochhäuser oder Brücken so bauen würde, wie heute Software gebaut wird, dass man die baut und dann gucken wir mal, stürzen sie ein, gehen sie irgendwo kaputt und dann müssen wir anfangen zu reparieren. Das wäre ja gar nicht denkbar, gar nicht möglich. Hier wird ja ganz anders gedacht im Vorfeld. Warum macht man das nicht bei Software?
Das sind zwei Themen. A, soll Software immer schneller auf den Markt kommen und Qualitätskontrolle ist sehr, sehr teuer. Man muss die Industrie mal fragen, was die dafür Gelder ausgeben. Das wird in der Softwareindustrie wenig gemacht. Also es wird schon gemacht, aber nicht in dem Umfang. Das andere ist, dass die meisten Betriebssysteme noch in C geschrieben worden sind. Die Programmiersprache C ist wunderschön für einen Programmierer. Man erfreut sich immer gerade die Pointerei, also dass man nicht mehr direkt mit Daten, mit typensicheren Daten arbeitet, sondern einfach mit Zeigern auf den Daten. Das ist ungeheuer schnell, ungeheuer bequem, hat aber den Nachteil, dass man dabei sogenannte vagabundierende Pointer erwischen kann. Das sind diese berühmten Buffer-Overflows. Das heißt, wenn Daten aus einem Programmbereich rausgenommen werden oder wenn der Programmbereich nicht gekapselt ist, dann passieren eben...
Kann ich quasi Daten eingeben, die in Wirklichkeit ein Programm sind und das überschreibt dann den Programmbereich und dann habe ich dort Code, den ich ausführen lassen kann, der das tut, was ich will und nicht, dass der Programmierer des Programmes konnte, oder?
Und das ist eine Schwäche der Programmiersprache C. Ich meine, meine C-Programme haben auch viel mit Pointern gearbeitet. Und da läuft man eben die Gefahr, das zu machen. Deswegen versucht man ja in neuen Sprachen wie Java nur typensichere.
In was programmiert man jetzt? In Java?
Java ist sehr langsam, weil es eine Interpretersprache ist. Viele Webanwendungen werden in Java gemacht. C-Sharp kann man auch typensicher programmieren. Man kann aber auch mit Pointern programmieren. C++ kann man auch mit Pointern programmieren, kann aber auch typensicher programmieren. So heißt das, wenn man nur feste Zahlen nimmt. Ja, und viele Webanwendungen werden eben in PHP oder Perl geschrieben, die auch nicht typensicher sind.
Und das Problem ist aber, dass der Anwender, der ein Betriebssystem kauft oder aufgezwängt bekommt, wie es ja eigentlich heute in der überwiegenden Mehrheit ist, dass der ja gar das Ding einfach fressen muss. Der kann ja nicht sagen, ich will den Mist nicht. Ist das denn typensicher programmiert? Gibt es da Probleme? Gibt es da Gefahren? Dann müsste da nicht irgendwas passieren, dass man einfach mal sagt, ne, ihr dürft sowas gar nicht auf den Markt bringen, was so unsicher ist, was von der Struktur her, von vornherein diese Fehlermöglichkeiten mitbringt.
Ich meine, eine Lösung zeigt Linux. Linux ja. Linux ist offen, source offen, und eine ganze Gemeinde von Programmierern kümmert sich darum, dass Sicherheitslücken, die drin sind, sehr schnell gefunden und gepatcht werden. Bei einem System wie Windows, das zu ist, das also nur Microsoft gehört und die auch den Quellcode nicht rausgeben, außer zu Teile an ganz spezielle Kunden, da ist man auf die Qualitätskontrolle des Herstellers angewiesen. Man kann nicht kontrollieren.
Und da müsste wirklich die Produkthaftung greifen. Dann würde sich die Welt vielleicht ein bisschen verbessern und ein bisschen ändern. Vor allen Dingen hier auf diese Mordsschäden, die durch solche Schadprogramme, die diese Lücken ausnutzen, dann verursachen. Tja, wir können träumen.
Wir werden es nie ganz sicher kriegen, glaube ich nicht.
Also wenn wir da mal zurückblicken, ich meine, was Microsoft uns da alles angetan hat, so Maustreiber mit 30 Kilobyte groß, die ein Shareware-Schreiber mit 300 Byte geregelt hatte, und wir hatten damals alle keinen Speicher auf diese 30 Kilobyte für die Tastatur, für die Maus, für alles andere. Das ging einfach weg von dem Speicher. Und man hätte das wirklich mit ein paar Bytes genauso machen können. Oder eigentlich müsste man den Bill Gates heute noch dafür bestrafen.
Wenn man heute Windows Vista sieht, dass ich 1 Gigabyte Speicher nur für das Betriebssystem nimmt, das ist auch schon sehr ressourcenfressend.
Das beste Windows, was es je gab, behauptet
für
man
die
heute
Speicher, mit dem, für die Speicherhersteller.
Mit dem Windows 7 braucht so 400 Megabyte, ist immerhin weniger als 1 Gigabyte.
Naja, gut. Und ist auch schneller.
Ja, Heinz, das war sehr interessant wieder. Und ich glaube, diese Thematik, wie angesprochen, können wir eigentlich als Dauerläufer.
Ja.
Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne geschehen.
Tschüss, Heinz.
Wir haben einen Vorschlag für die Anmoderation. Das wollen wir jetzt auch nutzen. Der Umbau des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik ist ja im vergangenen Herbst ein wenig ins Stocken geraten, nachdem ein Gesetzentwurf aus dem BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ja eine Art National Security Agency machen wollte, also so ein NSA machen wollte und deshalb heftig kritisiert wurde. Die Bundesregierung hat deshalb einen neuen Referentenentwurf anfertigen lassen und der liegt jetzt vor. Und jetzt kommt die Frage, hat die Regierung auf die Kritik am BSI-Gesetzentwurf des vergangenen Jahres ausreichend reagiert?
Das hat er jetzt alles abgelesen.
Guten Tag, Peter Welchering. Das fragen wir jetzt Peter Welchering, der das ja auch geschrieben hat.
Ja, ich habe das zugehört. Genau.
Das ist ein eigener Text.
Ja, der Vorteil ist, wenn man die Frage kennt, dann kann man auch die Antwort sagen.
Ja, dann fang einfach mal damit an.
Okay, ist das ausreichend, ist da ausreichend reagiert worden auf die Kritik?
Naja, also das BSI meint ja, die hätten sogar überreagiert, weil die BSI-Mitarbeiter dürfen jetzt gegenüber dem vorherigen Entwurf nicht mehr einfach in Büros oder Wohnungen gehen und sich Zutritt verschaffen, übrigens ohne richterliche Genehmigung, das stand bisher so im Entwurf, wenn sie der Meinung sind, es könnte in irgendeiner Art und Weise auch Kommunikationstechnologie oder Informationstechnologie des Bundes betroffen sein. Das heißt, wer auch immer einen internetfähigen PC mit Internetanschluss in seiner Wohnung stehen hat, der musste damit rechnen, dass eben BSI-Mitarbeiter nach diesem Gesetzentwurf einfach in seine Wohnung kommen konnten und sagen konnten, okay, hier ist jetzt Gefahr im Verzuge, wir haben irgendeine Störung, die wir befürchten, es muss gar keine wirkliche Störung sein für die Kommunikations- und Informationstechnik des Bundes und deshalb beschlagnahmen wir und steuern wir erstmal deinen PC und deine Internetschnittstelle.
Die hätten da
das ist raus, das hat die Regierung rausgenommen.
Die hätten da reingekommen
und insofern,
ohne richterlichen Bescheid, ohne Beschluss?
Ohne richterliche Anordnung, allein der Datenschutzbeauftragte im Bundesinnenministerium hätte nachträglich darüber informiert werden müssen. Das stand so im Gesetzesentwurf und da ging natürlich auch ein Schrei des Protestes durchs Land.
Ja.
Und die Regierung hat dann darauf reagiert.
Ja, welche Denkgeschädigte in Bezug auf das Grundgesetz hat sich denn sowas einfallen lassen? Ist das bekannt? Kann man den nicht nachträglich noch irgendwie dafür öffentlich an den Pranger stellen?
Ja, so Referentenentwürfe werden halt von einem Herrn oder einer Frau Referent gemacht. Ne? Wer dann dahinter steckt, konkret mit Namen, das kriegt man so richtig nie raus. Aber es gibt natürlich auch eine politische Leitungsebene im Innenministerium, dem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ja untersteht. Ja. Und diese politische Leitungsebene, die ist schon verantwortlich, auch letztlich für solch einen Referentenentwurf. Das muss man sehen.
Heißt der auch Wolfgang, oder?
Ja, einer der Verantwortlichen heißt auch Wolfgang, ja.
Naja, ich glaube, ich lasse mich umtaufen, wenn ich sowas höre. Gut, aber Gott sei Dank ist dieser unselige Quatsch jetzt gekippt worden. Inwieweit ist es denn raus? Was ist denn davon übrig geblieben?
Also von der Anordnung, ohne richterliche Anordnung, einfach in Wohnungen und Büros zu gehen und da die Kontrolle über eben Informations- und Kommunikationstechnik übernehmen zu können, die ist vollständig raus. Allerdings, bisher ist noch sehr, sehr unklar definiert im neuen Gesetz eine ausdrückliche Ermächtigung, dass nämlich das Fernmeldegeheimnis eingeschränkt werden darf. Und da heißt es dann, dass Protokolldaten und dass auch Nutzdaten, die anfallen und die beispielsweise auch an den Schnittstellen der Kommunikationstechnik des Bundes anfallen, automatisiert ausgewertet werden dürfen und dass die auch gesammelt werden dürfen und mit diesen Daten eben, die erhoben sind, auch Profile angelegt werden dürfen, dass diese Daten auch weiterverarbeitet werden dürfen. Das geht in die Richtung, dass da quasi eine Art Ermächtigung zur Netzüberwachung eben auch wieder ohne richterliche Anordnung auf diese Weise ins Werk gesetzt werden kann.
Was bedeutet den Schnittstellen des Bundes?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mal genauer hingeguckt und mir den Kommentar zu diesem Referentenentwurf auch aus dem Innenministerium angeschaut. Und da steht, dass Protokolldaten, also Logfiles von Servern, Headern und so weiter, hier ausgewertet werden dürfen und dass es um solche Schnittstellen ging, die in irgendeiner Weise mit der Kommunikationstechnik des Bundes in Zusammenhang stehen und dafür sorgen, dass eben Datenpäckchen in die Netze des Bundes kommen. Also im Prinzip haben wir hier auch wieder jeden Internetanschluss, jeden Internetknotenrechner, jeden Internetserver, jeden PC, der am Internet hängt.
Ist ja toll beschrieben. Also überall da, wo zum Beispiel unsere staatlichen Organe abhören, haben wir diesen Fall ja sowieso.
Ja, ja, und da sagt dann tatsächlich dieser Referentenkommentar, ich habe mir sogar aufgeschrieben, auf welcher Seite ich das gelesen habe, Seite 15, da wird ja immer so doll nachgefragt aus dem BMI, wo man das gelesen hat, dass es sich dabei um, Zitat, Internet und andere nicht der Bundesverwaltung zuzurechnenden Netze handelt, Zitat Ende.
Wie geht's jetzt weiter?
Ja, wie geht es weiter? Das Ding ist durchs Kabinett, es wird in den Bundestag kommen, es wird da heftig diskutiert werden und im Augenblick sieht es so aus, als würde die große Koalition aus SPD und CDU diesen Referentenentwurf durchwinken. Sie hat das zumindest auch im Kabinett nachhaltig befürwortet und wenn wir eine solche Mehrheit haben, dann wäre das tatsächlich durch den Bundestag relativ rasch durch. Teile davon sind zustimmungspflichtig, also Teile dieses Referentenentwurfs müssten dann noch in den Bundesrat. Mal gucken, ob da was hängen bleibt, ähnlich wie das ja auch mit dem BKA-Gesetz war. Denn der Witz ist, was beim BKA-Gesetz in Sachen richterlicher Anordnung ja nachgebessert wurde, das haben wir bei diesem Referentenentwurf zum Umbau des BSI wieder quasi durch die Hintertür reinbekommen. Denn dann kann man, wenn man das sehr weit interpretiert, sogar auch Online-Überwachung, Online-Durchsuchungen gar mit Trojanern und entsprechenden Programmen machen, ohne richterliche Anordnung.
Also geht es jetzt wieder nach Karlsruhe oder wie?
Möglicherweise geht es dann auch nach Karlsruhe. Warten wir jetzt erstmal ab, wie das im Bundestag diskutiert wird, was der Bundesrat dazu sagt. Und ob die Bundesregierung dann nicht doch nochmal einen weiteren Referentenentwurf, das wäre dann ja der dritte, in Auftrag gibt, weil der neuerliche Protest, der sicherlich stattfinden wird, eben auch dafür sorgen wird, dass man in Berlin sieht, das können wir so einfach doch nicht durchziehen.
Warum macht man überhaupt in Berlin noch was? Warum geht man nicht gleich nach Karlsruhe? Denn es landet doch alles dort.
Naja, wir haben ja schon noch sowas wie eine Gewaltenteilung, ne?
Ja. Ah ja, aber dennoch habe ich manchmal so den Eindruck, dass die überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Die machen Gesetze und anschließend werden die überprüft und gekippt. Und selbst so eigentlich einfache Sachen wie hier Pendlerpauschale oder sowas, da fasse ich mir an den Kopf und sage, wenn ein Handwerker so arbeiten müsste, dann wäre der in der Produkthaftung. Aber sowas gibt ja bei Politikern nicht. Dann wären die ja arm wie Kirchenmäuse. Dann müssten die ja Hartz IV um Hartz IV betteln, wenn man die danach bezahlen wollte.
Oder denk darüber nach, über das Rauchergesetz, was da in Berlin diskutiert wurde, 3 Wochen lang diskutiert wurde, bis einer auf die Idee kam, das liegt ja gar nicht in Berlin, das ist zu entscheiden. Und dann hat man aufgehört zu diskutieren und hat in den Ländern weitergemacht.
Naja, es ist erschreckend, was da geschieht. Da passt auch noch etwas anderes rein. Von der Leyen, die Dame aus einer der hinteren Bänke der Regierung, kommt jetzt mit ihrem Kinderpornofilter und will diesen Filter bis Mitte März oder sowas schon durchgesetzt haben. Man spricht wohl zurzeit mit einigen großen Providern in Deutschland, die sollen diese Sache umsetzen. Ich meine, so gut wie sich das im Moment auch anhört und wie das auch ist, aber es gibt ja eine Menge Pferdefüße. Denn das sollen die Provider nicht in eigener Entscheidung machen, sondern die sollen auf eine Liste zugreifen, die beim BKA liegt und gepflegt wird. Und alles, was dort beim BKA in der Liste eingestellt wird, soll dann letztendlich gesperrt werden an Zugriffen. Wir dürfen dann von Deutschland aus darauf nicht mehr zugreifen.
Waren die in China und haben von denen gelernt, oder?
Na gut, da gibt es jetzt neue Zusammenarbeit. Ja. Vielleicht ist das so eine Art Erfahrungsaustausch, wie man das in Diktaturen macht. Was mich daran eigentlich nur in der Hauptsache erschreckt, das ist jetzt schon, dass hier Begehrlichkeiten auftauchen, dass man auch rechtsradikale Inhalte im Internet mit da hinein nimmt und genauso nicht nur rechtsradikale, sondern auch antisemitische Sachen.
Linksradikal?
Das habe ich bisher nicht gelesen. Mhm. Auch wenn alles irgendwo berechtigt ist, aber warum muss dem einen mündigen Bürger so etwas einfach gesperrt werden? Warum haben wir nicht die Informationsfreiheit mehr? Warum wird uns hier das Recht beschnitten? Und man will das jetzt auch mit Gewalt durchsetzen. Und ich frage mich dann natürlich auch, wie es dann weitergeht. Denn diese Sperrmöglichkeit wird mit Sicherheit genutzt. Und der BKA-Präsident Jörg Zirke, der hat ja schon auch von einer moralischen Stufe gesprochen. Das heißt also, hier könnte jetzt natürlich auch über Kulturhoheit oder sonst etwas von den Innenministern von Bund und Ländern der Zugang zu illegalen Sportwetten und Lotterien gesperrt werden. Das ist erst der Anfang. Wo marschieren wir hin?
Wo marschieren wir hin?
Ja. Gut, ich bin mehr erschrocken als entsetzt. Peter, hast du eine Lösung? Sollen wir auswandern, irgendwo eine Insel kaufen?
Wenn es gut im Angebot gibt. Aber das Problem ist, da wirst du dann auch wieder irgendwelche beispielsweise staatlichen Vereinbarungen bi- oder trilateral haben und dann kommen unter Umständen solche Bestimmungen auch dahin.
Also müssen wir es machen. Also
einstweilen bleibe ich hier und probier mal, ob man nicht noch was dagegen machen kann. Gegen diesen ersten Referentenentwurf hat man ja auch eine Menge machen können. Da ist ja immerhin jetzt rausgekommen, okay, ihr dürft nicht einfach in die Wohnung gehen. Vielleicht kann man ja bei einem weiteren Referentenentwurf jetzt auch genauer fassen, welche Protokolldaten denn überhaupt gesammelt und ausgewertet werden dürfen, sodass man diese Generalermächtigung ja auch wieder rausbekommt. Zum Teil ist es wirklich Schlamperei, denn dieser Referentenentwurf ist so grässlich geschrieben, in einem so schlechten Deutsch. Zum Teil, glaube ich, steckt allerdings wohl auch bei einigen ein wenig politischer Wille dahinter, dass einfach stärker überwacht werden soll und dem Bürger vorgegeben werden soll, was ist gut für dich und das wollen bitteschön wir, die politisch Verantwortlichen, festlegen. Und das geht eben nicht.
Aber durch solche Diskussionen und durch solche Entwürfe und diese Sachen, da wird ja auch die moralische Gesamtheit in Deutschland geschädigt. Wenn ich mir überlege, dass es kein Schuldbewusstsein mehr gibt, zum Beispiel bei der Telekom, was da geschehen ist. Wenn ich mir überlege, was da jetzt bei der Bundesbahn passiert und ein Herr Medern sich hinstellt und sagt, wir haben ja eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Wo ist eigentlich unser Anstand hingekommen in Deutschland? Muss man nicht sowas seinen Mitarbeitern sagen? Und wie kann man 173.000 Leute einfach so mal überprüfen auf eigener Macht? Und ich finde das unglaublich, was da im Moment passiert. Und ich finde es fast genauso unglaublich, dass die Leute nicht auf die Straße gehen. Der nächste Schritt, der ja auch noch auf uns zukommt, was da im Moment ja ganz massiv diskutiert wird, das sind die Mautbrücken. Es war von Anfang an klar, diese 11 Milliarden an Vertragsstrafe sind nicht gezahlt worden. Die sind einfach so vergessen worden vom Bund, die eigentlich das Konsortium hätte zahlen müssen, weil sie den Vertrag, den Auftrag haben wollten und dann Termine gemacht haben und Zusagen gemacht haben, die von vornherein klar waren, nicht eingehalten werden zu können. So, aber jetzt kommt natürlich heraus, dass man diese Technologie auch für andere Dinge nutzen will. Und wenn ich mir überlege,
wo es verboten ist.
Im Moment noch, ja. Aber ein Gesetzgeber kann natürlich Gesetze geben, die das dann auch als gegeben erscheinen lassen. Das heißt also, dann könnte es durchaus so kommen, dass jeder, der unter so einer Brücke durchfährt, fotografiert wird mit Kennzeichen. Und bei der nächsten wird das Gleiche gemacht und dann wird ausgerechnet, wie schnell ist er denn gefahren. Das heißt, ohne Verdacht, ohne dass irgendeine Straftat vorliegt, ohne irgendetwas, wirst du erstmal überwacht und gespeichert. Das ist die absolute Katastrophe. Ich habe mir heute auf der Fahrt hier nach Köln überlegt, vielleicht sollte man unter jeder dieser Mautbrücken durchfahren und die Zunge rausstrecken als Protest. Und wenn da alle mitmachen, damit vielleicht irgendeiner mal da drauf guckt und sagt, guck mal, das sind ja zigtausende, die das machen, die wollen das alle nicht.
Das wird auch weggeschnitten, wird auch direkt aufs Nummernschild gezoomt.
Ja.
Ja, erreichen wirst du damit nicht viel, denn ja, dahinter steckt einfach dieser Gedanke der Generalprävention. Ein früherer Präsident des Bundeskriminalamtes, der sprach ja immer so gern davon, dass die Polizei eine gesellschaftssanitäre Aufgabe hat. Und das steckt eben noch tief in den Köpfen der Kriminalisten, tief in den Köpfen der Sicherheitspolitiker. Das ist das eigentliche Problem, denke ich.
Das ist ein großes Problem.
Gesellschaftssanitäre.
Ja. Willst du das jetzt in...
Gesellschaftssanitäre Aufgabe, ja.
Willst du das in Trivialsprache übersetzen?
Ich stell mir das so vor. Also so im Sanitärhandel die Gesellschaft hineinpacken und so und abziehen, dann ist er weg.
Ja, hör auf mit dem Scheiß. Hätte ich fast gesagt. Ja, es ist wirklich erschreckend. Wir sollten einfach nur darüber sprechen und wir sollten die Leute, die wir erreichen können, aufmerksam machen, was hier geschieht, dass wir wirklich, wenn auch im Moment marginal, aber in Richtung eines Überwachungsstaates abrutschen. Und wenn wir nicht aufpassen, dass diese Anfänge von Beginn an unterdrückt werden und dass wir dagegen sind und dass wir uns das nicht gefallen lassen, dann ist es irgendwann zu spät.
Ja, okay. Wir haben unser Möglichstes getan. Wir haben immer darauf hingewiesen. Und jetzt weisen wir auf was anderes hin. Und zwar bald beginnt die CeBIT
in Wir bedanken uns erstmal bei dem Peter Welchering in Stuttgart.
Ist er noch da? Ja. Vielen Dank, Peter.
Ja, danke auch nach Köln. Ja.
Tschüss. Okay, tschüss. Sag mal, weißt du eigentlich, wie die diesjährige CeBIT läuft? Ich höre da nicht sehr viel. Ich höre auch nicht, wie viele Aussteller kommen.
Virtuell?
Ob da viel virtuell sein wird? Also nein. Kommen mehr Aussteller oder weniger? Oder?
Also ich habe darüber auch keine Informationen.
Nein,
die wird also laufen, wie sie läuft und vielleicht ein paar mehr Leute als letztes Jahr und vielleicht ein paar weniger. Ich weiß es nicht. Unser Filmteam steht jedenfalls, unsere Filmteams stehen in den Startlöchern, die wollen und werden etwas machen. Und unser Fantreffen, was wir auch im Forum vereinbart haben, ganz wichtig, am Samstag auf der CeBIT, das müsste der siebte sein. Um 15 Uhr in der Halle 8, meine ich, bei G-Data am Stand, haben wir die Bühne für uns, für unsere Fans, für unsere Leute, die uns besuchen wollen. Und dort werden wir Rede und Antwort stehen. Dabei ist Wolfgang Back.
Das überlege ich mir noch.
Anja Arp, du wirst zwangsweise vorgeführt. Dann Thomas Ritter hat sein Kommen zugesagt. Möglicherweise wird auch Michael Joost, Mikey, unser Webmaster, dabei sein. Das muss aber noch geklärt werden. Und
wir hören gerade aus der Regie Halle 11 statt Halle 8. Halle 11.
Halle 11. Also nehmen wir die Halle 11 dafür. Ja, ob der Manfred Kläuber es schafft, das wissen wir noch nicht, weil der als Einziger arbeiten muss. Wir datteln darum.
Na, der wird doch wohl am Samstag mal Zeit haben. Ah, nee, da hat er Sendung.
Ja, weil genau. Da hat er Sendung. Das werden wir dann mal sehen. Aber auf jeden Fall in der Halle 11 bei G-Data am Stand am 7. März um 15 Uhr. Und alle, die kommen wollen, sind eingeladen. Wer keine Eintrittskarte hat, der sollte vielleicht an unserer Verlosung teilnehmen. Wir haben 100 Eintrittskarten, 25 davon werden wir heute wieder verlosen. Die ersten 25 Einsender, die an die E-Mail-Adresse cbit@voxmundi.de ihre richtige, gültige Rückadresse schicken und den Ort und da drauf schreiben, ich möchte kommen oder ich möchte Karte oder wie auch immer. Die bekommen von uns eine elektronische Eintrittskarte, die natürlich Gültigkeit hat.
Wofür brauchen wir denn den Ort?
Das weiß ich nicht. Das hat der Manfred Kläuber hat mir das so gesagt.
Okay, dann Daumen hoch und
Zicke-Zacke.
Hoi, hoi, hoi. E-Bip, B-Bip, C-Bip.
Und immer eine Eintrittskarte übrig behalten. Und
Dankeschön. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Kläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.